Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Full House heute bei Kreisab und dazu gehört ihr natürlich auch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Episode 395. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid an diesem Montag und es ist eine Menge los gewesen, weshalb wir heute drei Experten mit dabei haben plus einen Gast im Interview der Woche. Das ist Daniel Hase, der Trainer von TuSAM Essen. Wir schauen also ein wenig in den Zweitligabereich und natürlich auch in den Nachwuchsbereich und außerdem begrüße ich Björn Mahr von der Hessisch-Niedersächsischen Allgemeinen. Wir reden über die MT-Melsung und Nebojsa Simic, der sensationell gehalten hat beim Sieg gegen den SC Magdeburg. Und um den SCM kümmert sich René Miller von der Volksstimme. Aber zunächst sage ich Hallo und herzlich willkommen an Timo Fleth vom Flensburger Wies. Hi Timo.
Hallo Sascha.
In der Vorwoche war ja dein Kollege Ruven Möller zu Gast. Hast du da reingehört?
Selbstverständlich.
Ja, das ist die einzig richtige Antwort, die du an dieser Stelle geben konntest. Aber vielleicht auch nochmal ein Satz von dir dazu. Hat dich dieses Machulla aus in Aarburg auch so überrascht?
Komplett. Das hat mich völlig von den Socken gehauen. Ich war im Sommer da vor Saisonstart quasi, also einen Tag bevor die den Supercup gewannen. Und das war ein Mike Machulla, der total geerdet, total angekommen war. Und von Vereinsseite Jan Larsen unter anderem. Völlig gute Entscheidung, richtig, alles toll. Und mit so ein bisschen, ja, Misserfolg will ich es noch nicht mal richtig nennen, aber mit ein bisschen Anlaufschwierigkeiten dann schon wieder raus zu sein, das hat mich völlig überrascht.
Tut mir natürlich auch immer noch sehr leid für Mike Machulla, der sich, glaube ich, da viel ausgemalt hat, was er mit dieser Mannschaft erreichen kann. Das ist heute aber nicht unser Thema. Unser Thema ist natürlich das Derby im Norden. Ich sage nicht so gerne Derby, weil man braucht ja doch schon eine Stunde von Flensburg nach Kiel und umgekehrt. Aber auf jeden Fall ein absoluter Klassiker. Und es ist ein Duell, das auch wichtig war für beide Mannschaften im Vorfeld der Partie. Wie viel Druck war auf dem Kessel in Flensburg?
Oh, das war schon deutlich. Also es ist ein bisschen runtergegangen, dadurch, dass sie das Pokal-Achtelfinale in Hannover am Mittwoch siegreich gestalten konnten und das auch im Übrigen auf eine sehr, sehr gute Art und Weise. Aber mit Blick auf die Tabelle, das war völlig klar, dass das die Wochen der Wahrheit jetzt sind, weil es folgt ja auch noch Lemgo und es folgt auch noch Meldungen im November. Also in Flensburg ist man schon klar drüber, dass das hier jetzt gerade ziemlich wichtig ist.
Und so hat sich übrigens auch die Mannschaft präsentiert, aber nicht in den ersten Minuten dieses Spiels. Nach wenigen Minuten stand es 9:3 für den THW Kiel und wir müssen nicht darüber reden, dass es auch für den THW eine unfassbar wichtige Begegnung war. Die hatten zwar gegen Magdeburg im Pokal gewonnen, da aber auch, ich will nicht sagen, ja, ein bisschen Dusel gehabt, der SCM hat 3-7 Meter verworfen und die ein oder andere Entscheidung der Schiedsrichter am Ende war dann doch, ich nenne sie jetzt mal, zumindest kurios und da hätte ich eine andere Entscheidung erwartet, aber de facto war es für Kiel natürlich in der Liga immens wichtig, die haben jetzt 8 Minuspunkte und Flensburg bleibt bei diesen 5 Minuszählern, aber was war da los in dieser Anfangsphase? War das einfach nur die emotionale Welle des THW, die die SG überrollt hat?
Das glaube ich, weil das, was der THW da abgerissen hat an Emotionen, die waren alle bei 120%, also die waren alle im roten Feld irgendwo unterwegs mit Schaum vor dem Mund, so wie man Derby auch spielen muss. Aber es war auch völlig klar, dass das nicht über 60 Minuten haltbar ist. Und da hat die SG sich schon ganz schön wegschwimmen lassen. Die selber sagen aber auch, dass, naja, es waren auch so 2-3 Bälle dazwischen, Pässe, die, also Krieger nannte sie, ohne despektierlich sein zu wollen, Glückspässe quasi, die dann durchgerutscht sind, wo die dann auch sich gesagt haben, komm, das kann passieren, wir bleiben ruhig, wir spielen unseren Stiefel weiter. Und das ist ja relativ gut gelungen dann.
Das ist sogar sehr gut gelungen. Interessant, wie du das jetzt beschrieben hast und was auch Nikolai Krikau dazu gesagt hat. Ich bin immer der Meinung, dass man dieses emotionale Überrollen nur für eine gewisse Phase hinbekommt. Und vielleicht ist das gerade auch bei den Kielern ein Moment, auch in der Vereinshistorie tatsächlich, weil man muss sich ja auch umorientieren, wo das nicht mehr über 60 Minuten funktioniert. Das funktioniert dann vielleicht in der Anfangsphase oder vielleicht mal in der Phase zwischendurch, aber ihnen fehlt, glaube ich, da auch aktuell die Qualität in diesem Kader. Einige Spieler sind natürlich in die Jahre gekommen, einige brauchen noch, um sich endgültig als Spitzenspieler in der Bundesliga zu etablieren. Aber ich bin der Meinung, das geht halt nur dann aktuell bei diesem THW Kiel über einen gewissen Zeitraum. Und wenn wir da mal überlegen, so ab der 10., 15. Minute spätestens, hat die SG ja komplett das Kommando übernommen.
Ja, und es wurde immer deutlicher. Das ist das, was ich meine. Also es war sichtbar, dass sie das, was sie da jetzt abreißen, eben nicht würden halten können. Und dann ist die SG auch mit einer, ja, einer neuen Stärke vielleicht auch gesegnet. Und eben auch den Vorteil, dass sie jetzt über ein Jahr in dieser Gruppe mehr oder weniger jetzt zusammen sind schon, wo Niklas Kierkegaard der einzige Neue ist, dass sie eben auch das Vertrauen und die Sicherheit haben in dem, was sie wollen, wie sie es wollen, dass sie von so einem Monsterstart des THW dann eben auch nicht aus der Bahn geworfen werden, sondern die Nase quasi gerade halten und weiter marschieren und dem Plan folgen.
Ich könnte natürlich sagen, warum haben sie das nicht in jedem Spiel in dieser Saison bislang so gemacht, aber da können wir ja gleich noch drauf eingehen. Wir müssen über einen Akteur sprechen, der den Unterschied ausgemacht hat, der, wie ich finde, mittlerweile ja eine große Rolle einnimmt bei der SG Flensburg-Handewitt, das ist Lasse Möller. Lasse Möller kam damals nach Flensburg mit großen Vorschusslorbeeren. Alle haben gesagt, das ist ein bombastisch guter Spieler, und dass er ein bombastisch guter Spieler ist, das zeigt er jetzt auch immer regelmäßiger. Aber er war lange und auch schwer verletzt. Er hat seine Zeit gebraucht. Aber jetzt hat er auch seine innere Ruhe gefunden, kann man das so sagen?
Er ist ja auch frisch verheiratet, wobei ich glaube, das hat da keine große Rolle. Nee, Lasse Möller brauchte einfach Zeit. Und Lasse Möller ist auch noch nicht derjenige, der in dem Personalpuzzle von Nikolai Krikau anfängt. Aber Lasse Möller hat einfach eine unfassbare Qualität. Und Krikau sagt in Hannover schon, hey, Lasse Möller, da reichen schon 20 Minuten und er kann ein Spiel drehen. Und dass er das kann, hey, da zweifelt keiner dran, weil Talent hat der Bengel.
Ja, da hat er jede Menge von. Und ihm kam, glaube ich, aber auch entgegen, dass die Kieler Defensive teilweise ein bisschen desorientiert war. Ich fand das ganz, ganz interessant. Er hat ja dann auf Rückraum Mitte gespielt, mit Simon Pitlick dann auch zusammen im Rückraum. Die beiden haben das in Kombination extrem gut gelöst. Keine Rolle gespielt dabei, hat eigentlich Jim Gottfriedsson, der war mehr oder weniger nicht dabei, also so war das Gefühl für den TV-Zuschauer. Und bei Mats Mensah muss man auch sagen, ja, das hat dann auch nicht funktioniert. Der spielt auch ganz anders als Lasse Möller. Aber Lasse Möller und Simon Pitlick, das war vom Allerfeinsten.
Ja, ich muss dann aber auch tatsächlich sagen, ich finde es auch super clever gesehen von Krikau, weil der THW mit zwei sehr offensiven Halbverteidigern gearbeitet hat, hattest du im Zentrum quasi das 2 gegen 2 mit einem Kreisläufer. Das Timing vom wegziehenden Kreisläufer bei Lasse Möller, der mit einer erheblichen Wurfgefahr ja auch kam, hat auch einfach super gepasst. Und dagegen gab es ja gar keine Antwort, was mich verwundert hat, ehrlich gesagt.
Weißt du, was ich in dem Zusammenhang auch sehr interessant fand? Patrick Wienzek hat am Anfang gespielt und dann hinterher gar nicht mehr. Und Philipp Biecher hat immer irgendwie ein bisschen was versucht, die Deckung dann auch umgestellt, aber es hat auch tatsächlich gar nichts funktioniert.
Nee, die Abstände passten nicht mehr. Also gefühlt war beim THW nachher im Deckungsverbund, war es kein Verbund mehr, sondern es war ein Einzelkämpfer. Die Lücken, was sie zu Beginn in den ersten Minuten ja geschafft haben, die Halbverteidiger diesen Weg zurück auch immer zu machen und dadurch eine größere Kompaktheit zu liefern in dieser Defensive, haben sie ab Mitte der ersten Halbzeit ja immer weniger hinbekommen und in der zweiten Halbzeit teilweise gar nicht mehr. Und das hat Flensburg dann auch, die natürlich über eine entsprechende Qualität auch verfügen, eiskalt genutzt.
Ich war nicht wirklich überrascht, wie das Spiel gelaufen ist. Wie war es bei dir?
Also nach den ersten Minuten habe ich schon gedacht, holla, wo wollen wir denn jetzt hin? Muss aber auch sagen, spätestens kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit war für mich klar, wenn der THW hier irgendwas holen will, dann nur, weil die SG das zulässt. Es war von THW-Seite für mich zu wenig da, was funktionierte, zu wenig, was herausgefordert hat. Und das 7 gegen 6 haben die Flensburger super verteidigt. Ich meine, ein Torwartwechsel von Kevin Möller zu Benjamin Buric in der Pause, wo man sagt, naja, Möller nach den ersten Minuten, erster Halbzeit, ist er dann richtig gut reingekommen. War jetzt auch nicht unbedingt auf meiner Agenda, aber die Erklärung, ja, bei breiten Kreisläufern, die dann aus der Zone da abschließen, das ist quasi das Lieblingsfrühstück von Benjamin Buric, da ist er am stärksten, deswegen der Wechsel. Und der hält gleich die ersten 3-4. Also das sind so Sachen, stark.
Muss ich auch sagen. Also ich hätte auch nicht mit diesem Wechsel gerechnet zwischen den Pfosten, gebe aber zu, ich habe so ein bisschen dran gedacht, vielleicht wäre es eine Idee, Buric zu bringen. Ich hatte natürlich nicht diesen taktischen Hintergrund, muss ich offen zugeben. Aber ja, irgendwie so das Gefühl, vielleicht bringt er Buric mal und dann können sie so richtig durchstarten. Das hat dann auch funktioniert und ja, interessant, was du da ansprichst. Diese Aussagen, diese Informationen finde ich super, dass wir die hier an dieser Stelle bekommen und auch nochmal diskutieren können. Und was du eben auch gesagt hast, nur die SG hätte dieses Spiel noch verlieren können. Kiel hätte es nicht gewinnen können. Das war zumindest so mein Eindruck. Du warst nah dran, deswegen kannst du das viel besser beurteilen.
Das war für mich genauso. Also nach dieser ersten Welle, über die wir gesprochen haben, war es im Grunde genommen die SG, der anzusehen war, dass sie frischer war, dass sie mehr Möglichkeiten hatte und auch eine klarere Idee umsetzen konnte. Also Philipp Biecher ist ja keine Pappfigur. Also der weiß schon, was er macht. Aber von der Sache her, von der Umsetzung her, war die SG an diesem Tag deutlich weiter.
Wir müssen, auch wenn du SG-Experte bist, natürlich auch ein bisschen einordnen, was das jetzt für den THW Kiel bedeutet. Weil in der Tabelle der Bundesliga sind sie ja sogar hinter die Rhein-Neckar-Löwen zurückgefallen mit 12-8 Punkten, auch wenn die Löwen die gleiche Punkteanzahl auf dem Konto haben, aber die etwas bessere Tordifferenz. Trotzdem ist es so, die sind nicht da, wo sie hinwollen. Ganz weit weg davon. Jetzt haben alle nach dem Pokalspiel gegen Magdeburg gesagt, oh, super, die haben das erste Mal seit vielen Jahren überhaupt Magdeburg zu Hause geschlagen, hatten da ja eine lange Negativserie und so weiter und so fort. Wenn man aber dann auch sieht, wie sich Magdeburg in Melsungen präsentiert hat, dass da die Akkus einfach komplett leer sind, da muss man vielleicht auch diesen Sieg des THW gegen den SC Magdeburg im Pokal ganz anders einordnen. Wie siehst du aktuell den THW?
Also der THW ist in meinen Augen nach wie vor in der Lage, in Highlight-Spielen auch Highlight-Sachen abzurufen. Das Problem ist aber, dass der Kader ein gewisses Alter hat und dass ein bisschen Frische fehlt. Das heißt, wenn sie Mittwoch so ein Pokalspiel, so einen Ausnahmezustand gegen Magdeburg abrufen, dann sind sie nicht in der Lage dazu, das am Sonntag dann nochmal zu machen. Das schaffen die nicht mehr. Zudem finde ich, hast du ganz recht, Magdeburg, Akkus leer, liegt dem THW vielleicht von der Art und Weise her auch ein bisschen besser. Alles so Faktoren. Insgesamt glaube ich, dass der THW, und da habe ich tatsächlich drüber gestutzt, dass Philipp Biecher wieder angeführt hat, dass er so viele Spieler von Jahrgang 2000 und jünger, die dann noch lernen müssen, so ein Derby erst 3, 4, 5 Mal gespielt haben müssen, bevor sie das alles können und so. Da stutze ich tatsächlich ein bisschen drüber, weil ich glaube, ein Elias Schipagötu, der würde dem ja gut tun und hat ja auch gezeigt, dass ihm gut tut, macht immer noch viele Fehler. Aber ich glaube einfach, nur 7-6 ist zu wenig und der THW stagniert ein Stück weit, zumindest das, was sichtbar ist, dafür bin ich da zu weit weg, in seiner Entwicklung. Und das kann nicht nur an den jungen Spielern liegen, die noch lernen müssen.
Empfindest du das mit den jungen Spielern als Ausrede?
Ja, das tue ich. Also die Qualität ist unabhängig des Alters.
Ja, das finde ich auch. Also ich führe immer wieder dieses Beispiel an aus dem Fußball. Lionel Messi war auch mit 20 schon Weltklasse. Ich glaube nicht, dass das eine große Rolle spielt. Natürlich sind Erfahrungswerte unfassbar wichtig. Das bedeutet beispielsweise, wie gehe ich in Zweikämpfe und 1-gegen-1 Situationen sowohl in der Abwehr als auch im Angriff. Du hast jetzt Elias Allison Aschipagötu angesprochen. Ein ganz, ganz toller junger Spieler, der natürlich auch noch Zeit braucht. Das ist logisch. Aber der hat ja auch schon ein gewisses Niveau. Also der hat ja jetzt nicht nur gegen Fallobst gespielt in seiner Karriere bislang, sondern der hat auch schon bei einer Europameisterschaft gespielt, hat da gute Leistungen gebracht und hat auch schon sehr gute Leistungen gebracht im Trikot des THW Kiel. Glaubst du, es wäre förderlich für die Entwicklung des Vereins und natürlich auch für die des Spielers, gerade für so einen jungen Kerl wie den Fähringer, aber glaubst du, es wäre gut für die Entwicklung des Vereins, wenn man sagen würde, ja, der spielt halt immer von Anfang an, weil das ist jetzt mein Mann?
Ich glaube, das ist dann wieder zu einseitig. Du brauchst die Balance, weil klar ist auch, dass die Fehlerzahl mit Duvniak geringer ist als mit unserem Fähringer Freund. Es macht die Mischung. Aber ich finde es halt zu einfach zu sagen, ja, die jungen Leute, die müssen das erst lernen und können das nicht. Aber die haben ja auch eine Qualität. Und dann muss ich ja gucken, dass ich diese Qualität irgendwo optimal nutze. Und ich glaube, dass der THW das im Moment nicht schafft.
Ist der THW aktuell Mittelmaß? Ich weiß natürlich, die SG Flensburg-Fans, die werden jetzt sagen, ah, schön, dass er diese Frage stellt. Aber für mich sind die aktuell Mittelmaß, auch wenn du siehst, was in der vergangenen Saison in der Bundesliga los war. Es ist schön, dass sie dann in der European League alles von der Platte fegen, aber das ist ja nicht der Maßstab. Der Maßstab ist die Liga.
Ja, also für den ganz großen Wurf, für die ganz großen im Moment in der Bundesliga, wie in meinen Augen die SG, die Füchse, im Moment auch Melsungen, Magdeburg, da sind sie nicht, zumindest nicht in der Konstanz. Und sie kommen im Moment dahinter. Und die Ambition eines Champions-League-Platzes finde ich sehr ambitioniert im Moment.
Ich hau jetzt mal einen raus und sage, die werden sich über die Liga nicht für den internationalen Wettbewerb qualifizieren. Gehst du da mit?
Oh, finde ich schwierig. Finde ich schwierig, weil ich trotzdem finde, dass sie ja eine Menge Qualität haben. Es geht darum, dass sie das immer zur passenden Zeit auch abrufen. Und das ist so ein bisschen die Frage, finden die da noch einen gemeinsamen Weg, dass sie das hinkriegen?
Oh.
Dass auch die Alten mit den Jungen das zusammen können und wollen und tun. Weil sichtbar war jetzt beim Derby auch, Also bis auf Duvniak hat er wenig vom THW nach außen ausgestrahlt, dass das Derby ist. Also ja, zu Beginn ein bisschen, wo es lief, aber also mit ein bisschen Gegenwind fiel er schon ziemlich viel weg.
Ich muss sagen, es wird nie das Spiel geben, wo Domagoj Duvniak nicht ausstrahlt, dass ein Derby ist. Also ich glaube, wenn es einen Spieler gibt, in der Historie sage ich sogar, des THW Kiel, der das ausstrahlt, dann ist er das. Und da kann sich natürlich auch jeder ein Beispiel dran nehmen. Aber du hast recht, also mir fehlte da auch bei den anderen ein bisschen die Körpersprache. Ja, am Anfang kochte auch die Halle. Und übrigens enttäuschend, es waren beim Pokalspiel gegen Magdeburg nur 7500 Zuschauer in der Halle. Also das hätte es in der Vergangenheit auch nicht gegeben. Ich weiß nicht, ob die Fans ein bisschen zu verwöhnt sind nach den ganzen Erfolgsjahren des THW Kiel. Aber lass uns da gerade auch mal auf den Spielplan schauen. Die müssen jetzt am Freitag zum VfL Gummersbach. Das ist ein ordentlicher Gegner. Also das wird überhaupt nicht leicht, da in der Schwalbe Arena Punkte mitzunehmen. Dann spielen sie zu Hause gegen Wetzlar, dann auswärts in Eisenach. Und so wie Eisenach derzeit drauf ist, sind die bestimmt auch mal in der Lage, noch einen anderen Großen zu schlagen. Dann zu Hause gegen Hannover, dann auswärts in Leipzig. Und zum Abschluss des Jahres geht es einmal zu Hause gegen Bietigheim und dann auswärts am zweiten Weihnachtsfeiertag zum TBV Lemgo Lippe. In der Vergangenheit hätten wir gesagt, da sind ein paar Selbstläufer für den THW Kiel mit dabei. Aber davon bin ich mittlerweile ganz, ganz weit entfernt. Ich kann mir durchaus vorstellen, bei diesem Restprogramm, dass sie vielleicht noch so zwei Partien in der Liga verlieren werden und dann gehen sie mit 12 Minuspunkten in das neue Jahr. Das ist schon happig.
Definitiv. Also ich glaube auch nicht, dass die schadlos da durchlaufen werden, weil das sind unangenehme Gegner. Und jeder, der Eisenach mal geschmeckt hat, wird wissen, dass das kein Spaß ist. Und auch Lemgo, in Lemgo, unangenehm. Kehrmann ist ein cleverer Bursche, der hat da auch Ideen. Das ist alles nicht einfach. Und ich finde es nicht unrealistisch, dass sie da noch weitere Minuspunkte sammeln.
Kommen wir aber nochmal zurück zur SG. Deswegen habe ich dich ja eingeladen. Für die SG war das ja, das haben wir eben gesagt, ein ganz, ganz wichtiger Sieg. Sie sind jetzt aktuell Dritter, ein Punkt hinter der TSV Hannover-Burgdorf. Und was die Minuszähler angeht, können die Füchse Berlin dann heute Abend noch vorbeiziehen. Auch natürlich, was die Pluspunkte angeht, logischerweise. Die spielen ja gegen den HSV und Magdeburg hat auch noch ein Nachholspiel gegen Potsdam. Da können wir mal davon ausgehen, dass sie das auf jeden Fall gewinnen werden. Dann werden sie auch beide an der SG vorbei. Aber was bedeutet dieses Resultat für Flensburg?
Also das Resultat ist das eine, aber ich finde, die Leistung ist das Entscheidende und das bedeutet ganz viel Selbstbewusstsein und einen enormen Zugewinn an Sicherheit von dem, was man kann, was man will. Und gucken wir dann auf das Ergebnis und die Punkte, dann heißt es, wir sind immer noch mittendrin als Flensburger. Wir haben immer noch alles in eigener Hand, wir haben einen geringen Abstand, wir können mit einem Sieg in Melsung Ende des Monats auch da wieder auf Augenhöhe sein. Das macht schon was, also das macht Lust.
Ich bin sehr gespannt, was da passiert Ende November. Also ich freue mich auf dieses Spiel. Ich hoffe, ich kann es dann parallel schauen, weil ich bin ja dann auch bei der Frauen-Europameisterschaft unterwegs. Da direkt der Hinweis, ihr werdet in den kommenden Wochen einige zeitlose Interviews hören. Aber ich glaube, extrem spannend und sehr, sehr interessant. Also da könnt ihr euch schon drauf freuen. Wir müssen noch über eine Personalie sprechen. Luka Witzke, habe ich gelesen, auch bei euch, soll angeblich nach Flensburg wechseln. Man hat ihn ja auch gehandelt oder man tut es vielleicht auch immer noch, kommt auf deine Antwort drauf an, bei den Rhein-Neckar-Löwen. Da habe ich eigentlich gehört, das Ding ist so gut wie durch, dass er zu den Löwen geht. Jetzt diese Nummer mit Flensburg, was sagst du dazu?
Am besten spricht vielleicht das breite Grinsen von Lukas Vranjes am Ende der Fragerunde bezüglich Witzke, weil er natürlich sagt, also wenn das ein guter Spielmacher in Europa ist, dann könnt ihr euch sicher sein, dass er bei uns auf dem Radar ist und dass wir in Kontakt mit ihm stehen. Und Luka Witzke gehört dazu und er würde auch einfach reinpassen in die Form des Handballs, die Krikau wünscht. Wir sprachen kurz von Gottfriedsson, der keine Rolle mehr gespielt hat in Kiel, jetzt im Derby. Luka Witzke wäre von der Art und Weise her das passende Stück, was der SG gut tun würde. Also natürlich sind die Verhandlungen da. Und Lubomir Vranjes wollte dann natürlich sich auch nicht weiter äußern, hatte aber natürlich ein relativ breites Grinsen. Nun weiß ich aus Leipziger Kreisen, dass sie wohl in Gesprächen sind und dann Entscheidungen bis Weihnachten fallen sollen. Ich glaube tatsächlich, sie ist schon gefallen und ich glaube auch, Witzke wird ein Flensburger werden.
Oh, Timo. Oh.
Ich weiß es aber nicht. Das ist meine Idee, meine Meinung dazu.
Ja, da freue ich mich, dass du so eine klare Meinung hast. Wir haben ja hier zuletzt auch schon darüber gesprochen, wer sonst noch im Rückraum in Flensburg landen könnte. Und Da sind die Franzosen hoch im Kurs, beziehungsweise ein Franzose. Also Flensburg baut den Kader nach und nach um. Das wäre sehr interessant. Ich glaube auch, dass Luka Witzke von seiner Art und Weise mit dieser Dynamik und diesem in die Tiefe gehen und auch selber torgefährlich sein, sehr gut in dieses System von Nicolai Krikau passt. Und wir wissen ja auch, dass auf Rückraum rechts noch eine Entscheidung ansteht. Machen Sie weiter mit Kai Smietz oder nicht? Hast du da noch einen aktuellen Stand für uns?
Das ist tatsächlich weiterhin unverändert. Da halten die Karten auch sehr, sehr eng an sich. Kai Smits Vertrag läuft aus. Es gab diese Absprache, wir sprechen im Sommer, beziehungsweise dann hieß es, na dann lass uns mal nach der Vorbereitung sprechen und so. Wie weit das jetzt weiter ist, wollte keiner kommentieren. Ich bin gespannt.
Ja, das ist natürlich der Klassiker, dass das keiner kommentieren will. Aber wir sind ja hier bei Kreisab und wissen jetzt zumindest mal, dass Luka Witzke nach Flensburg wechselt. Das sagt zumindest Timo Fehd. Und wenn der das sagt, dann wird das ja wohl stimmen. Danke erstmal, dass du mit dabei gewesen bist. Wir sind noch lange nicht am Ende der heutigen Ausgabe, denn wir schauen jetzt gleich auf Magdeburg gegen Melsung. Kurze Pause, wir sind sofort zurück. Und jetzt kommen wir zum nächsten Kracher des Wochenendes. Nach dem Duell im Norden zwischen Kiel und Flensburg fahren wir in Richtung Süden und machen Halt in Kassel. Und dort spielt die MT Melsung und dort berichtet für die hessisch-niedersächsische Allgemeine der Kollege Björn Mahr. Hallo Björn.
Hallo Sascha.
Und direkt vorab, ich finde es super, dass du spontan zugesagt hast. Du hast erst gesagt, oh, da habe ich ein bisschen was zu tun, ich muss mich natürlich noch kümmern. Aber ja klar, über die MT Melsung sprechen, das geht immer, vor allem wenn es so gut läuft. Wir müssen ja auch ehrlich sein, Björn. Wir haben einige Jahre auch sehr, sehr kritisch über die MT Melsung gesprochen.
Ja, also das ist natürlich jetzt gerade nach so einem Ergebnis wie gestern Abend. Also wir senden ja jetzt am Montag, aber das Spiel war schon am Samstag. Man kann natürlich sagen, die MT hat wirklich schwere Jahre hinter sich. Und dazu kann ich zum Beispiel ein Zitat von Nebojša Simić, dem überragenden Torhüter der MT, mal wiedergeben, der gesagt hat, ich bin jetzt so lange hier und ich hatte auch Angebote von anderen Clubs. Ich hatte immer die Hoffnung, dass es mal bessere Zeiten gibt und jetzt sind sie da. Das sagt, glaube ich, viel aus über die Situation der MT zurzeit.
Ja, es läuft wie am Schnürchen. Machen wir uns nichts vor. Tabellenführer in der Handball-Bundesliga. Im DHB-Pokal ist man auch noch mit dabei. In der European League sowieso. Und da direkter Hinweis, falls ihr mich nochmal hören wollt, nach dieser Sendung, dann könnt ihr das morgen Abend tun, wenn ich das Spiel der MT Melsung gegen den FC Porto kommentiere. Da freue ich mich auch schon drauf, weil es ja wirklich läuft wie am Schnürchen. Es ist auch gar nicht so lange her, dass du hier in der Sendung zu Gast gewesen bist, nämlich Ende Oktober. Und da haben wir dann auch gesprochen, ja, wie könnte es denn jetzt weitergehen? Und das läuft ja alles sehr gut, aber wir müssen erstmal abwarten, was mit den nächsten Spielen so ist. Jetzt haben wir ein bisschen abgewartet und wir kommen natürlich auch sofort zu dieser Partie, ist ja logisch. Also lass uns durchstarten, was dieses Duell angeht mit dem SC Magdeburg. Und ich frage ja immer gerne nach der Erwartungshaltung und natürlich kann man dann sagen, in der aktuellen Verfassung war die Erwartungshaltung, also zumindest bei mir persönlich, dass es eine enge Kiste wird. Melsung aber eine sehr realistische Chance hat, dieses Spiel zu gewinnen. Ich muss ehrlich sein, ich habe trotzdem auf den SC Magdeburg getippt. Das finale Ergebnis, das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Das sagt, finde ich übrigens, weniger über die aktuelle Phase und Schwäche des SC Magdeburg aus, als vielmehr über die Stärke der MT Melsung. Wie hast du diese 60 Minuten gesehen?
Also ich hatte ja auch die Erwartung, dass die MT eine gute Chance hat, dieses Spiel zu gewinnen. Zum einen, weil sie diesen Lauf hat, zum anderen aber auch, weil der SC Magdeburg natürlich eine schwere Saison gerade hat. So viele Ausfälle, wie dieser Verein gerade wegzustecken hat, das kann natürlich nicht spurlos an dieser Mannschaft vorübergehen. Von daher hatte man schon die Erwartung, dass Melsungen, wenn sie mal eine Chance hat gegen Magdeburg, dann wird es an diesem Samstagabend sein, weil so oft wird es das wahrscheinlich nicht geben, dass du gegen eine Mannschaft wie Magdeburg dann zu Hause eine gute Chance hast, das Spiel zu gewinnen. Die 60 Minuten waren natürlich dann wirklich packend, aber Melsung war wirklich, ich meine, man hat häufig ja auch in der Vergangenheit über diesen Begriff Konstanz immer geredet. Melsung hat über 60 Minuten ein fantastisches Spiel gemacht und das hat ja auch Bennett Wieger, der Trainer des SC Magdeburg, dann später auch eingeräumt. Also sie waren in allen Belangen schlechter als die MT. Und Melsung hat das wirklich fantastisch gemacht. Die Abwehr mit Nebojša Simić zusammen war wirklich phänomenal. Und das ist natürlich eine Leistung, die aufhorchen lässt.
Ja, Simić, 20 Paraden. Also das war wirklich unfassbar. Aber bevor wir zu ihm kommen, es war zu Beginn ausgeglichen. Dann hat es so 10 Minuten gedauert und dann hat die MT den Turbo gezündet.
Ja, die Mannschaft hat wirklich, also alles das, was sie auszeichnet, hat sie ja dann auch gebracht. Also die Abwehr ist wirklich das absolute Prunkstück. Ich meine, die Melsinger Mannschaft hat nicht umsonst die zurzeit beste Abwehr der Liga. Also zwar nicht nach Gegentoren, weil Magdeburg ja noch ein Nachholspiel hat, aber wenn man jetzt die durchschnittliche Anzahl der Gegentreffer sieht, ist Melsungen halt die Nummer eins. Und wenn man sieht, was so ein Mann wie Adrian Tschipos, der ja unlängst seinen Vertrag verlängert hat, für diese Abwehr da leistet, das ist phänomenal. Aber ich will an der Stelle aber auch mal Elver Ørn Jonsson nennen, der wirklich eine großartige Leistung da abgeliefert hat. Also Michael Allendorf, der Sportvorstand, hat nach dem Spiel gesagt, dass man gerade an der Abwehr gesehen hat, dass das eine absolut großartige Mannschaftsleistung war, weil da wirklich jeder für jeden gekämpft hat. Jeder hat seine Rolle mit Leben ausgefüllt und das war wirklich da gut zu sehen. Unabhängig jetzt davon, was Nebojša Simić gemacht hat, hat die Abwehr mit Adrian Tschipos da wirklich geglänzt.
12 Gegentore zur Pause und dann nochmal 11 Gegentore nach dem Seitenwechsel. Also das spricht ja für sich gegen eine Mannschaft, die wirklich mit tollen Individualisten und vor allem auch tollen Teamspielern gespickt ist. Also die können zusammenspielen, die können in Einzelaktionen Torchancen kreieren. Das ist eine sehr, sehr gute Mannschaft. Jetzt hast du natürlich vorhin schon angesprochen, dass die Personallage beim SC Magdeburg nicht die allerbeste ist. Wir hören natürlich gleich dann noch René Miller, den Kollegen von der Volksstimme, der sich dann dazu noch äußert und ein bisschen die Lage des SC Magdeburg bewertet, aber lass uns jetzt über Simić sprechen, über diesen ganz verrückten Torhüter, über diesen positiven Typen. Es war natürlich dann für mich, der das vor dem Fernseher sozusagen verfolgt hat, noch sehr interessant, dann am Ende dieses Interview zu hören, was er gegeben hat, dass er auch die Kommentare im Vorfeld wohl gelesen hat und dann hat er oft gelesen, ah, die Fans, die denken, am Ende kommt der SC Magdeburg und dann verlieren sie wieder, aber er hat gesagt, nicht bei uns zu Hause. Das ist hier unsere Halle und da müssen die Mannschaften jetzt erstmal hinkommen. Und das finde ich eigentlich exemplarisch, Björn, für die Entwicklung der MT Melsungen. Ich sage mal, in den letzten grob anderthalb Jahren, dass die jetzt ein anderes Selbstverständnis haben. Ich meine, dass Nebojša Simić ein klasse Torhüter ist, das ist schon lange bekannt. Aber er hat ja auch persönlich nochmal einen Riesensprung gemacht in dieser Zusammenarbeit mit Carsten Lichtlein.
Ja, das stimmt. Also auch in der Pause gestern, die Fernsehzuschauer konnten das natürlich nicht sehen, aber Carsten Lichtlein hat intensiv in der Pause nochmal mit Nebojša Simić gesprochen und hat mit ihm nochmal wahrscheinlich die ganze erste Halbzeit analysiert und dann hat man halt schon gesehen, wie wichtig auch Carsten Lichtlein halt für die MT und für die Torhüter ist. Also Nebojša Simić, der ist dann gestern ja nicht mehr einzufangen, wirklich die ganze Masse da begeistert. Er hatte mir nach dem Spiel dann gesagt, er hat dann Zirkus gemacht oder so nach jeder Parade und hat dann gedacht, okay, naja, jetzt ist es ja auch gut. Und da hat er wieder gehalten, dann musste er wieder Zirkus machen. Also er war wirklich also dermaßen geflasht gestern Abend. Also ich habe ihn ja häufig schon erlebt, aber das war gestern nochmal eine Steigerung dessen, was man so von ihm in der Vergangenheit erlebt hat.
Können wir an der Stelle, ich meine, der Torhüter selbst muss das natürlich auch auf die Platte bringen, aber Carsten Lichtlein gar nicht hoch genug loben, weil ich kann mich erinnern, was er mit Malte Semiš gemacht hat, als der noch bei GWD Minden war, also als Carsten Lichtlein noch bei GWD Minden war. Und da war ja Lichtlein dann sozusagen spielender Torwarttrainer, hat eigentlich aber kaum noch gespielt. Und Malte Semiš ist so richtig durch die Decke gegangen. Jetzt ist er nicht mehr da, er ist von Minden nach Melsungen und Malte Semiš ist nicht mehr der überragende Torhüter in der zweiten Liga ja aktuell. Klar, Lichtlein hat den Verein in Minden schon vorher verlassen, aber trotzdem, ich finde, das ist schon sehr augenscheinlich. Also Carsten Lichtlein muss da anscheinend unfassbar gute Arbeit machen.
Ja, Carsten Lichtlein hat das Vertrauen von Roberto Garcia Parrondo und er zeigt halt wirklich, dass er die Torhüter permanent auf ein sehr hohes Niveau treibt. Also sein Ziel sind immer 12 Paraden pro Spiel. Gestern wurde diese Zahl natürlich deutlich getoppt, aber das ist so der Maßstab, den er vorgibt. Aber in so einem wichtigen Spiel wie gestern Abend gegen Magdeburg waren es dann halt 20 Paraden und das ist natürlich auch ein Verdienst von Carsten Lichtlein, der sehr intensiv mit beiden Torhütern, also auch mit Adam Morawski zusammenarbeitet und sie ständig dazu führt, dass sie immer noch mal, auch wenn sie jetzt schon in einem reiferen Alter sind, immer noch mal Schritte nach vorn machen.
Ja, das ist ja auch so. Adam Morawski, der kriegt übrigens nicht so viele Gelegenheiten, sich auszuzeichnen. Und trotzdem ist er eigentlich regelmäßig zur Stelle, wenn er gebraucht wird. Nicht so einfach für eine Nummer 2. Aber vielleicht ist er auch eher eine Nummer 1b, seitdem eben Carsten Lichtlein da die Torhüter, ja, pimpt, kann man ja fast schon sagen. Also ich finde die Entwicklung sensationell. Aber auch die Entwicklung der Mannschaft im Allgemeinen. Diese Ruhe, die man da jetzt mittlerweile hat. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Wochen gab es dieses Heimspiel gegen den Aufsteiger aus Bietigheim. Das haben sie knapp gewonnen. Das hätte wieder so ein Neckbreaker Breaker sein können, ja? Wo man dann hinterher rausgeht aus dem Spiel und denkt sich, nee, also die MT-Melsung der vergangenen Jahre ist wieder zurück und ich bin mir sicher, vor 2-3 Jahren hätten die das Ding verloren. Also du weißt es besser als ich, es gab mal dieses Heimspiel gegen Coburg, als Coburg vor ein paar Jahren in der Bundesliga gespielt hat. Das hat die MT-Melsung verloren. Mittlerweile ist klar, diese Dinger verlieren die einfach nicht mehr und dementsprechend, wir müssen die jetzt als Meisterschaftskandidat ernst nehmen, Björn.
Also ich finde ein anderes Ziel vielleicht ganz interessant. Die MT-Melsung hat noch zu Zeiten von Michael Roth mal so ein hohes Ziel formuliert. Sie wollten gerne in die Champions League. Das war mal so ein Ziel für 2020. Das war, als Michael Roth seinen Vertrag damals mal um 4-5 Jahre verlängert hat. Und dann hat man halt gesagt, okay, 2020 muss diese MT in der Champions League spielen. Dann kam es zu der Reform der Königsklasse. Das war dann natürlich ein bisschen schwieriger danach, da reinzukommen. Aber trotzdem, im Hinterkopf war immer 2020 Champions League. Und jetzt, finde ich, ist die Mannschaft an einem Punkt gekommen, wo man zum ersten Mal das Gefühl hat, die können es wirklich in die Champions League schaffen. Also ich glaube nicht, dass die jetzt Meister werden, das glaube ich nach wie vor noch nicht. Aber ich glaube, dass sie Erster oder Zweiter werden könnten. Und Zweiter würde ja schon reichen, um in die Champions League reinzukommen. Also das wäre jetzt, glaube ich, ein Ziel, was durchaus erreichbar ist. Das werden sie zwar selber nicht so formulieren, aber ich glaube schon, dass die MT in der Lage ist, wenn sie von Verletzungen verschont bleibt, wenn sie weit auf diesem hohen Niveau spielt, vor allem in der Abwehr, dann kann sie auch um einen Champions League Platz mitspielen.
Das halte ich auch für realistisch. Wir dürfen auch nicht vergessen, die Mannschaften da oben, die nehmen sich immer gegenseitig die Punkte weg. Aber Melsung hat in Kiel gewonnen und das relativ problemlos. Sie haben zu Hause die Füchse Berlin geschlagen. Sie haben jetzt den SC Magdeburg geschlagen. Und ich habe es ja gesagt, es gibt noch dieses Spiel gegen den FC Porto. Ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass sie ja mit diesem Selbstverständnis, was sie sich erarbeitet und erspielt haben, in den vergangenen Monaten auch den FC Porto schlagen werden. Und dann schauen wir mal, was alles noch so drin ist, beziehungsweise was auf die MT-Melsung wartet in der Bundesliga. Da gibt es nämlich einige Spiele, wo ich denke, ja, die sind auf jeden Fall noch spannend und interessant und das ist für die MT-Melsung dann natürlich wichtig, da entsprechend aufzutreten. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Leider hakt die Seite der Handball-Bundesliga gerade so ein klein wenig, aber wenn ich Glück habe, dann komme ich noch rechtzeitig auf den Spielplan und kann euch sagen, wo die Melsunger in Zukunft spielen werden, beziehungsweise in den nächsten Wochen und da wird es natürlich dann schon am Freitag in interessant beim THSV Eisenach und dann geht's zu Hause gegen die SG Flensburg-Handewitt, dann nach Wetzlar, kurze Auswärtsreise. Der HSV kommt nach Melsungen, auswärts in Gummersbach, zu Hause gegen Hannover und dann zum Abschluss des Jahres bei Frisch auf Göppingen. Also allerspätestens, Björn, zum Abschluss dieses Kalenderjahres wissen wir, ob die ein ernsthafter Titelkandidat sind.
Also die MT hat jetzt schon mal vorgesorgt, kann ich dir sagen. Sie haben natürlich jetzt, weil sie ja auch sehen, sie stehen gut da, sie sind in allen drei Wettbewerben vertreten, aber sie haben natürlich jetzt schon mal so ein bisschen, um natürlich auch nicht die Euphorie zu nehmen, aber zumindest mal so, dass die Leute oder vor allem auch die Fans so ein bisschen sehen, wie schwer das auch wird, wenn sie im Februar dann gegen Kiel, gegen Vojvodina in der European League gefordert sind und auch nebenbei gegen Flensburg und Kiel in der Zeit dann spielen. Das wird natürlich also wirklich sehr, sehr hart. Und das ist so der Zeitpunkt eher wahrscheinlich, wo man bei der MT weiß, kann sie nach der WM-Pause auch diese Leistungen bestätigen. Ich glaube, diesen Zeitraum, den muss man erstmal abwarten bis dahin.
Also, es ist noch einiges, was gespielt werden muss, gar keine Frage. Trotzdem, ja, das macht ja auch was mit deinem Kopf. Also du hast dann dieses Selbstvertrauen und gewinnst Spiele, die du in der Vergangenheit vielleicht nicht verloren hast. Übrigens, eine Personalie, über die müssen wir natürlich jetzt noch sprechen. Ihr habt vermeldet, in der kommenden Saison wird Rogerio Morage die MT-Melsung verlassen. Den Artikel habe ich gelesen. Und das bedeutet ja im Gegenzug, es muss ein neuer Kreislaufer kommen. Machen wir uns nichts vor. Die Personalie Johannes Goller ist sehr heiß. Auch ihr habt sie vor langer Zeit schon mal thematisiert. Wie würdest du denn aktuell die Chancen einschätzen, dass Johannes Goller im Sommer 2025 in Melsungen aufschlägt, insbesondere in Kombination mit dem Wechsel von Rogerio Morage nach Montpellier?
Also auf jeden Fall brauchen sie ja dann einen Kreisläufer und machen wir uns nichts vor, wenn Flensburg auch vielleicht ein Interesse daran hat, noch ein bisschen Geld zu bekommen für Johannes Goller, dann wäre das natürlich eine Gelegenheit, ihn zu holen. Aber die MT bleibt ja bei ihrer Haltung und sagt halt, sie warten erstmal ab, welche Signale Johannes Goller der SG gibt und vor allem dann, wie sich die Familie dann auch entscheidet. Ja, und danach kann die MT, so sagen sie zumindest, dann halt dann gucken, wie man ihn verpflichten kann. Also die MT hat nach wie vor wahrscheinlich sehr gute Karten, ihn zu verpflichten. Und es würde dann natürlich auch Sinn machen, ihn dann zu holen. Ne?
Die Chance auf eine Goller-Rückkehr, Björn, stehen bei über 70%?
Ja, das würde ich jetzt schon sagen. Ich kann dir nur nicht sagen, ob das im nächsten Jahr sein wird oder übernächsten Jahr. Aber ich denke, dass Johannes Goller zu 70% spätestens 2026 bei der MT spielen wird.
Da hast du dich gerade noch mal so ein klein bisschen rausgeredet. Die Frage hätte ich anders formulieren müssen. Trotzdem herzlichen Dank natürlich. Und noch mal vielen Dank auch, dass du dir die Zeit genommen hast. Am Sonntagnachmittag haben Journalisten sehr viel zu tun, wenn sie für eine Tageszeitung arbeiten. Daher weiß ich das sehr zu schätzen. Vielen Dank also an dich und in Richtung Kassel, und das soll es gewesen sein, was die MT Melsung angeht, aber noch nicht, was dieses Spiel angeht, denn wir schauen natürlich auch auf die andere Seite, auf die des SC Magdeburg. Das machen wir nach einer kurzen Pause. Und nachdem wir auf die MT Melsung geblickt haben, schauen wir natürlich auch auf den SC Magdeburg. Was bedeutet dieses Ergebnis für den Doublesieger? Was bedeutet auch das Aus im DHB-Pokal? Denn diesen Titel wird man nicht verteidigen können. Darüber spreche ich jetzt mit dem Kollegen René Miller von der Volksstimme aus Magdeburg. Hallo René.
Hallo.
Erstmal freue ich mich, dass du dir die Zeit nimmst. Wenn wir gerade sprechen, ist das Nordderby schon absolviert zwischen Kiel und Flensburg. Wir kennen also das Ergebnis. Trotzdem hast du natürlich viel zu tun. Also herzlichen Dank dafür. Ich empfinde das als absolut nicht selbstverständlich. Und das war ja vorhin beim Kollegen Björn Mahr von der HNA ja auch genauso. Also nochmal danke an dich und an Björn, dass ihr das möglich macht, dass wir hier so aktuell über dieses Ergebnis sprechen können. Und da wir ja eben schon über die MT Melsung gesprochen haben, liegt unser Fokus beim SC Magdeburg. Und René, es ist augenscheinlich, der SC Magdeburg 2024, 2025 ist aus unterschiedlichen Gründen nicht der des vergangenen Jahres.
Ja, das ist eine Feststellung, die aber eigentlich von vor Saisonbeginn schon so ein bisschen leicht abzusehen war, aufgrund der Verletzung von Felix Klar und des Abgangs von Janus Marason. Fehlten schon gerade im zentralen Bereich natürlich zwei Schlüsselspieler der letzten Saison. Und was natürlich jetzt noch hinzukommt, Philipp Weber hat grandiose Leistung gebracht, nachdem man in der letzten Saison ein bisschen mit Verletzungspech zu kämpfen hatte. Und der fiel erst mit einer Adduktorenzerrung aus und jetzt hat er sich eine Muskelverletzung im Oberschenkel geholt. Ja, da kommt natürlich ein aufs andere.
Und es fehlt auch jemand wie Tim Hornke, muss man ja auch sagen. Das ist ein sehr, sehr guter Spieler. Daniel Pettersson hat jetzt zum Beispiel auch gestern nicht die allerbeste Quote, hat nur ein Tor erzielt und drei Fehlwürfe. Also das ist etwas, was man von ihm auch so nicht kennt. Man hat das Gefühl, die gesamte Truppe geht mehr oder weniger auf dem Zahnfleisch. Und wenn es bei den beiden Isländern, bei Gissi Kristiansson und bei Omar Ingi Magnusson, nicht so komplett rund läuft, dann ist das ein großes Problem.
Ja, es hängt ja damit zusammen, wenn jemand oder wenn mehrere Spieler verletzt sind, müssen andere mehr spielen. Und das geht natürlich dann irgendwann auf die Belastung. Und das ist beim SCM ja ganz, ganz deutlich. Und so gerade gesagt hast, klar, auf den Außen fehlt natürlich Tim auf jeden Fall. Und Daniel war jetzt, glaube ich, auch ungefähr 6 Wochen weg. Aber da macht das Isak Persson ganz gut. Und ich glaube, auf Außen, das kann man immer noch irgendwie kompensieren. Aber die zentralen Figuren, die fehlen natürlich wirklich an allen Ecken und Enden.
Und vor allem, das ist so zumindest mein Gefühl, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es stockt so ein bisschen im Angriff. Da ist ein bisschen das Flüssige raus, auch wenn natürlich Bennett Wiegert ein Trainer ist, der gerade mit diesen tollen Spielern im 1-gegen-1 immer versucht, in diese Isolationssituationen zu kommen und auch Dinge in der Kleingruppe zu lösen. Aber ich hatte auch den Eindruck, in der vergangenen Spielzeit lief das ein bisschen runder, ein bisschen flüssiger. Und da müssen wir definitiv über diese beiden Namen sprechen, die du ja schon erwähnt hast. Felix Klar, der wird erst in der Rückrunde, also sogar nach Beginn der Rückrunde, dann ab Februar wahrscheinlich wieder zur Verfügung stehen. Und bei Janus Marason ist es so, der wird nicht mehr für den SC Magdeburg spielen. Der hat den Verein verlassen. Also diese beiden Akteure, die fehlen schon enorm. Und ja, ich weiß gar nicht, haben wir das als Handballallgemeinheit eventuell unterschätzt, dass wir gedacht haben, jetzt kommt halt ein Manuel Zehnder dazu, das wird schon irgendwie funktionieren und Kristiansson und Magnusson, die sind halt extrem gut, Philipp Weber findet wahrscheinlich wieder in die Spur, das hat er ja auch gemacht, hast du gesagt, haben wir das allgemein ein bisschen unterschätzt, weil du ja anscheinend nicht, du hast ja gerade schon gesagt, das hat man so kommen sehen, mehr oder weniger.
Ja, weil das merkt man selbst im Freizeitsport. Wenn die Kraft irgendwann fehlt, dann leidet die Konzentration drunter. Und gerade die sorgt ja dafür, dass man dann hellwach ist, um beim gegnerischen Angriff dann mal den einen oder anderen Ball zu klauen, Gegenstöße zu laufen. Das leidet alles darunter. Und beim Positionsspiel, zu was der SCM jetzt immer mehr gezwungen wird, ist dann der ein oder andere Schritt halt nicht da, um genau dort in die Lücke reinzustoßen. Das sind halt alles so eine Sache, wenn die Kräfte fehlen, dann ja, dann passiert genau sowas. Und ja, du hast da völlig recht, im neuen Jahr hofft man natürlich, dass Felix wieder zurückkommt, dass im alten Jahr auf jeden Fall noch Philipp Weber wieder zurückkommt. Ja, dann hat man da natürlich ein paar ganz andere Alternativen. Und so muss Gisli ja mit einer sozusagen leicht verletzten Schulter von der Nationalmannschaft jetzt in Kiel sich da durchbeißen und jetzt in Melsung auch nochmal. Und irgendwo sagt der Körper dann halt mal Stopp.
Ist auch mehr als nachvollziehbar. Dann lass uns mal ein paar Tage zurückspringen, mehr oder weniger genau eine Woche. Denn vor einer Woche, wenn wir beide jetzt miteinander plaudern, hat die deutsche Nationalmannschaft in der Türkei ein Länderspiel absolviert in der EM-Qualifikation. Das hat sie gewonnen und danach gab es jede Menge Theater, weil die Vereine gesagt haben, wie kann das denn sein, dass man so spät aus der Türkei zurückfliegt und die Spieler gefühlt einen Tag unterwegs sind, bis sie wieder bei ihrem Verein sind. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen. Das haben wir ja hier noch nicht thematisieren können, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das finde ich äußerst schwierig, weil ich kann vom größten Handballverband der Welt erwarten, dass er es besser hinbekommt.
Ja, aber da will ich jetzt nicht den Schlaumeier spielen. Also ich kenne da nicht irgendwelche Absprachen, ich kenne da nicht, was vorher kommuniziert wurde, wie das Budget ist, ob man da mit dem Charter fliegen kann, keine Ahnung. Also da möchte ich mich jetzt nicht irgendwie groß dazu äußern. Ist nur eins, dass Lukas Mertens ja auch erst am Montag 16 Uhr wieder kam und dann auch nicht trainieren konnte und körperlich halt müde wirkte, so dass Bennett ihn halt in Kiel dann auch draußen gelassen hat.
Also ich bin weit davon entfernt, René, zu sagen, dass die Niederlage und das Ausscheiden in Kiel den Hintergrund hatte, dass Lukas Mertens nicht wieder rechtzeitig bei der Mannschaft war, denn es war ja so, es waren auch ein paar Kieler mit in diesem Flieger, der dann wieder zurück nach Deutschland gegangen ist. Von daher, das ist überhaupt nicht der Grund. Ich finde nur, wenn du der größte Handballverband der Welt bist, dann musst du da ein bisschen weitsichtiger denken. Und es war ja nicht nur ein Verein, der sich beschwert hat. Es waren mehrere Vereine, die nicht zufrieden gewesen sind mit dieser Abwicklung. Und ich hoffe mal schwer, dass der DHB daraus Konsequenzen zieht und das in Zukunft ein bisschen anders plant. Nun gut, es ist so, wie es ist. Der THW Kiel hat den SC Magdeburg rausgeworfen. Und ich möchte da nochmal den Bogen spannen, weil da hat man ja auch schon den Eindruck, dass die Kraft fehlte, dass man sich aufgerieben hat an dieser Defensive des THW Kiel. Immer wieder ins 1-gegen-1 zu gehen. Und das war gestern in Melsungen auch der Fall. Also die Melsunger haben das schon sehr, sehr gut gemacht und immer wieder dafür gesorgt, dass die Magdeburger sehr viel Energie aufbringen mussten. Und da hast du ja mittlerweile festgestellt, die ist einfach nicht mehr da.
Ja, werden immer mehr ins Positionsspiel gezwungen und da fehlen dann natürlich die leichten Tore, die man halt auch, wenn man so viele Spiele in kurzer Zeit absolvieren muss, natürlich unbedingt braucht. Da ist momentan die Leichtigkeit halt nicht so vorhanden. Und klar, wenn du halt weniger wechseln kannst, dann kommt ein aufs andere.
Das ist jetzt der Fall gewesen. Es gab aber auch Probleme in der Defensive. Es ist ja nicht nur die Offensive. Und 31 Gegentore, das hat Christian O'Sullivan gestern ja auch im Interview bei den Kollegen von Dein nach dem Spiel gesagt, das ist nicht der SC Magdeburg. Also da gibt es auch die eine oder andere Lücke. Ich meine, natürlich hat das dann auch damit zu tun, dass die Offensive nicht funktioniert. Machen wir uns nichts vor. Das ist ja immer Zusammenspiel. Aber auch da muss ich ganz ehrlich sagen, 31 Gegentore, das ist nicht das, was der SC Magdeburg in den vergangenen Jahren ausgestrahlt hat, dass die natürlich dann auch immer ja vielleicht mal 35, 36 Tore erzielen und dann auch um die 30 kassieren, das ist ganz normal. Aber das Ergebnis gestern, so ehrlich muss ich sein, hat mich schockiert, weil ich habe das ganze Spiel nicht gesehen, habe dann erst hinterher beziehungsweise heute Vormittag da ein bisschen reingeschaut, um vorbereitet zu sein für unser Gespräch. Aber mich hat das Ergebnis ein bisschen vom Hocker gehauen, bin ich ganz ehrlich.
Ja, aber ich finde jetzt, das an den 31 Gegentoren festzumachen, finde ich jetzt nicht ganz so entscheidend, weil du kannst in Melsungen, die sind nicht umsonst Tabellenführer der Bundesliga, da kannst du auch mal 31 Gegentore kassieren, zumal die Torhüterleistung beim SCM ja eigentlich gestimmt hat. Nico Portner hatte, glaube ich, 30% an Fangquote. Ja, entscheidend ist aber die Angriffsleistung. Wenn du nur mit 46% in der Bundesliga unterwegs bist, da wirst du, ja, da hast du, glaube ich, sogar Probleme in der zweiten Liga zu gewinnen.
Schauen wir mal ein bisschen auf das, was auf den SC Magdeburg jetzt zukommt, weil wir sind gerade natürlich sehr negativ in der Analyse, ist ja klar. Also man ist ausgeschieden im Pokal und man hat eben diese Partie in Melsungen verloren. In der Champions League läuft es auch nicht wirklich rund, aber man hat ja immer noch nur 4 Minuspunkte, also 2 Minuspunkte mehr auf dem Konto als der Tabellenführer, als die MT Melsungen. Das ist ja jetzt nicht so, als hätte man keine Chance mehr, deutscher Meister zu werden. Aber das Programm in den nächsten Wochen, das ist knüppelhart. Man muss jetzt am kommenden Samstag nach Hannover und spielt da bei einem Team, das richtig gut drauf ist, auch wenn die jetzt am Wochenende einen Punkt abgegeben haben. Dann spielt man zu Hause gegen Bietigheim, die auswärts gar nicht mal so schlecht sind. Also das wird kein Selbstläufer. Und dann geht's zu den Füchsen Berlin und danach geht's gegen den VfR Gummersbach und vor Weihnachten auch nochmal auswärts gegen die Rhein-Neckar-Löwen und zu Hause gegen den THSV Eisenach, der immer für eine Überraschung gut ist, bevor man das Kalenderjahr abschließt mit einem Heimspiel an Weihnachten gegen den HC Erlangen. Lass uns mal zunächst nur auf die nächsten 2-3 Spiele schauen. Also Hannover auswärts, Bietigheim klammern wir mal ein bisschen aus und die Füchse Berlin auswärts. Das ist der absolute Hammer. Also ich bin da nicht so sonderlich optimistisch aus SCM-Sicht. Wie siehst du das denn?
Ja, ich glaube, wenn du beim SC Magdeburg jemanden mit diesen ganzen Spielen jetzt konfrontierst, da dreht er sich weg und sagt, ja, interessiert mich nicht, sondern mich interessiert nur, was am Mittwoch jetzt in Zagreb passiert. Und da steht ja wohl ganz klar fest, Zagreb ist letzter in der Gruppe. Dieses Spiel muss unbedingt gewonnen werden, um da in der wirklich schwereren Champions League-Gruppe weiterhin auf Tuchfühlung zu den Plätzen fürs Achtelfinale zu bleiben. Und alles andere ist dann, ja, das wird man sehen. Und da Sport ja bekanntlich auch im Kopf entschieden wird, ist natürlich ein Sieg in Zagreb unheimlich wichtig, um dann halt am Samstag nach Hannover zu fahren. Wenn man in Zagreb verliert, ist die Negativstimmung natürlich sehr, sehr, sehr extrem.
Was glaubst du, welche Lösungsansätze gibt es und welche wird Bennett Wiegert wählen?
Oh, das ist schwer einzuschätzen. Ich glaube, er wird vor allem erstmal viel versuchen, im mentalen Bereich zu arbeiten. Wichtig oder zumindest das einzig Freudige am Spiel in Melsungen war, dass Oskar Bergendahl und Daniel Pettersson wieder mit auf der Platte waren. Bergendahl hatte ja eine Erkältung und hat deshalb den Kiel nicht gespielt. Und Daniel hat an den nachfolgenden Gehirnerschütterung zu leiden gehabt. Ja, wird man sehen. Ich glaube, wirklich viel hängt von dem Spiel am Mittwoch ab. Und letztendlich, wenn man in die Statistik guckt, ist der SCM letzte Saison Meister geworden und hat beide Spiele in Melsung und in Hannover nicht gewonnen. Und zwar, glaube ich, in Hannover verloren und in Melsung unentschieden gespielt. Also ist man da ja, wie du gerade gesagt hast, punktemäßig in der Meisterschaft immer noch auf Kurs.
Ich glaube, das ist aktuell das Positivste, dass man eben weiter auf Tuchfühlung ist mit der MT Melsungen, die ja auch in Kiel gewonnen hat. Wir haben eben drüber gesprochen, die auch gegen die Füchse gewonnen hat. Also das ist kein Zufallstabellenführer. Da sind die Melsunger ganz, ganz weit davon entfernt. Und ich bin sehr gespannt, was jetzt der SCM beispielsweise gegen Zagreb macht in der Champions League. Ein absolutes Schlüsselspiel. Auch da muss man wieder alles reinwerfen. Aber wie du auch richtig erwähnt hast, in der Vorsaison hat man auch in Hannover und in Melsungen nicht gewonnen und ist trotzdem deutscher Meister geworden. Von daher, ja, es geht jetzt die Saison ein bisschen enger zu. Wir freuen uns darüber und jetzt machen wir eine kurze Pause. Ich bedanke mich vorher nochmal ausdrücklich bei dir für deine Zeit, René, und auch nochmal bei Björn. Finde ich nicht selbstverständlich. Wollte ich nochmal erwähnt haben, war nicht das erste Mal. Trotzdem, ich weiß das sehr, sehr zu schätzen. Jetzt gibt's, wie gesagt, noch eine kurze Pause und dann geht's ab ins Interview der Woche. So, liebe Leute, das Interview der Woche steht noch an, aber ihr wisst das, vorab immer der Hinweis auf patreon.com/kreisab und natürlich auch auf PayPal, da könnt ihr uns unterstützen, falls ihr wollt, ihr könnt dieses Format supporten und da bin ich auch sehr dankbar und möchte mich auch an dieser Stelle richten an einen Hörer, der einen höheren Betrag gespendet hat in den vergangenen Tagen, da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Ihr wisst das, das ist nicht für mich persönlich, sondern das deckt dann die Kosten und die sind deutlich höher, als ihr das vielleicht glaubt, weil ich muss dann auch ein paar Fotos einkaufen. Das ist ja ganz logisch und ich muss auch die Plattform bezahlen, wo der Podcast hochgeladen wird. Deswegen, falls ihr Kreisab unterstützen möchtet, sehr gerne vorbeischauen auf patreon.com/kreisab oder eben auf der PayPal-Seite. Da könnt ihr gehen über kreisab.de und dann über die einzelnen Artikel reinklicken oder in die Shownotes schauen. Da findet ihr den direkten Link. Und natürlich könnt ihr vorbeischauen bei Social Media, bei Facebook, Twitter, YouTube und vor allem auch bei Instagram. Und jetzt sage ich hallo und herzlich willkommen an den Trainer von TuSEM Essen, an Daniel Haase. Schön, dass du dabei bist. Hallo.
Ja, hi. Schönen guten Tag. Hi.
Eigentlich hätten wir uns ja auch persönlich treffen können. Dortmund und Essen, das ist jetzt nicht so weit auseinander, aber die Baustellen aktuell, ganz, ganz großes Thema hier im Ruhrgebiet. Wollen wir gar nicht erst drauf eingehen. Du bist ein Kind des Ruhrpots und ich möchte mal mit folgender Frage einsteigen. Ist TuSEM Essen dein Traumverein?
Ja, sicherlich war es in der Jugend aufgrund, ne, der Vergangenheit in Essen, der Verein in Essen, wo wir auch alle spielen wollten, als wir angefangen haben mit Handball, weil wir dann noch in der Grugerhalle natürlich waren oder als Kind mit meinem Vater die Spiele geguckt haben. Und ja, da gab es nur den TuSEM Essen, weil da gab es natürlich nicht so viel Medien. Ich glaube, inzwischen ist man mit ein bisschen Abstand dabei, weil man ja auch Trainer ist. Trotzdem ist es auf jeden Fall ein Traum gewesen, da zu spielen, der nicht sich erfüllt hat. Aber jetzt als Cheftrainer da zu sein, ist sicherlich dann bei seinem Verein, bei seinem Heimatverein auch ein Traum. Von daher ja, geht es natürlich in die Richtung.
Dann erzähl doch mal ein bisschen, wie war das als kleiner Steppke da in der Halle zu sein und zu sehen, vielleicht auch, ich weiß nicht, ob du dabei gewesen bist, wie diese Mannschaft um die Superstars wie Jochen Fratz, Stefan Hecker oder Michael Kellmann deutscher Meister geworden ist.
Ja, da kann ich mich sicherlich nicht mehr so dran erinnern, weil das war ja dann so Ende der 80er Jahre oder 90er Jahre in dem Fall. Aber gerade so ab 92, so ab 10 Jahre hat man sicherlich das wahrgenommen, City Cup gewonnen und natürlich in der Halle gewesen, wo man jetzt nicht mehr die Titel gewonnen hat, aber auch Handballpersönlichkeiten, ja, wie Tutschkin da gespielt haben oder Stefan Hecker. Von daher erinnere ich mich da schon immer gerne dran, Sonntag 16 Uhr. Ja, und dann natürlich auch ja, die Geschichten von früher zu hören, das war mir schon noch präsent. Aber ich glaube, bei Titelfeiern war ich bewusst oder Titel mit 6 Jahren, kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, eher so ein paar Jahre später.
Ja, ist ja auch schon ein bisschen länger her und klar, man merkt natürlich dann da, was da los ist. Man entwickelt ja auch dann einen gewissen Faible für die Sportart und man hat Vorbilder. Du hast jetzt beispielsweise den Namen Alexander Tutschkin genannt. Ich meine, du bist jetzt nicht Rückraum rechts gewesen wie er und er war ja natürlich ein absoluter Weltklasse-Spieler. Du hast am Kreis gespielt, also eine ganz andere Position. Aber ich möchte mal eingehen auf dieses Thema Vorbilder, weil du ja auch jetzt bei den Rhein-Neckar-Löwen einige Jahre lang mit sehr vielen jungen Spielern gearbeitet hast. Wie wichtig sind aus deiner Sicht als Trainer Vorbilder für die jungen Spieler?
Ja, auf jeden Fall. Also Tutschkin verbinde ich halt noch da, weil ich mit seinem Sohn dann quasi mit Vova in der A-Jugend gespielt habe. So war da auch ja, ein Spieler noch, der das gelernt hat von seinem Vater. Und sicherlich so Typen wie Stefan Hecker als Torwart sind dann für mich nicht präsent. Trotzdem waren das natürlich Idole und auch richtige Vorbilder. Und ich glaube, das ist jetzt positionsunabhängig unheimlich wichtig, da sich an Typen noch zu erinnern. Auch wenn manche leider schon verstorben sind, dass man ja da so Leute auch in Erinnerung behält. Und das habe ich auch immer wichtig gefunden bei Rhein-Neckar-Löwen, dass man da Vorbilder hat. Und auch Vorbilder als Sportler hat, nicht unbedingt auf der Position, wie verhält man sich, wie diszipliniert ist man, ja, wie freundlich ist man, wie professionell ist man. Und ich glaube, das ist unheimlich wichtig, dann auch das wieder weiterzugeben an, sage ich jetzt mal, die nächste Generation.
Lass uns zunächst mal über die sportliche Aktualität sprechen, auch wenn wir jetzt schon mittendrin sind in diesem Gespräch. Ihr habt am Wochenende ein ganz, ganz wichtiges Spiel gewonnen zu Hause gegen den HC Elf Florenz und die Tabelle ist sehr interessant. Ihr habt jetzt nach 11 Spielen 10-12 Punkte, damit steht ihr auf Platz 13, habt 5 Punkte Vorsprung auf Eintracht Hagen, die auf dem ersten Abstiegsplatz stehen, aber ihr habt auch nur 5 Punkte Rückstand auf den Tabellenzweiten, auf GWD Minden. Ich finde, das ist eine sehr ja, skurrile fast schon Situation. Wie gehst du denn als Trainer damit um? Weil schaut man dann immer erst nach unten in der, ja, ich sag mal, Angst, vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert, dass man eventuell absteigen könnte? Oder bist du eher so der Typ, der nach oben schaut und das auch seinen Spielern so vermittelt?
Ja, erstmal gucke ich mir aktuell sehr gerne die Heimtabelle an. Natürlich haben wir da alle Spiele gewonnen. Nein, ein bisschen Spaß beiseite. Also, ich glaube, es macht wenig Sinn, jeden Tag oder gerade wenn so Live-Spiele sind, sich da die Tabelle anzugucken. Gerade gestern oder am Wochenende sehr viele Unentschieden, sehr viele knappe Spiele. Das ändert sich dann sehr stark. Von daher habe ich mir das ein bisschen abgewöhnt, wenngleich man guckt natürlich dahin. Also meine Attitude ist, dass man nach oben guckt. Trotzdem muss man natürlich auch die Situation haben der anderen Vereine. Es sind ja sehr viele Vereine, die schlecht gestartet sind und sicherlich auch gar nicht in diese Region gehören. Aber im Grunde genommen habe ich mir das auch mit diesen verzerrten Spieltagen, mit den teilweise 4 Tagen, wo Spieltage sind, abgewöhnt. Gucken auf unsere Ergebnisse, gucken sicherlich auf Statistiken. Vielleicht können wir da gleich nochmal drauf eingehen. Die sind mir schon wichtiger, also unsere Leistungen zu bewerten, unsere Möglichkeiten zu bewerten. Aber natürlich gucken wir nach oben ein Stück weit, weil wenn wir oben sind, haben wir unten nichts zu tun. Haben uns intern relativ hohe Ziele gesetzt, aber wollen natürlich so früh wie möglich, ist auch, glaube ich, jedem in dieser Liga klar, mit dem Klassenerhalt nichts zu tun haben.
Ja, Statistiken. Da sprichst du hier mit dem Richtigen. Ich bin großer Freund von Statistiken und würde mir wünschen, dass wir im Handball noch deutlich mehr Statistiken haben. Und ich kann euch übrigens schon ein bisschen heiß machen auf das, was euch demnächst hier bei Kreisab erwartet. Ich habe mit Julian Rux gesprochen von Handballytics und da ging es um die Königsposition. Das Interview ist bereits aufgezeichnet und dann gibt es dann noch einen weiteren Gast, der sich dann dazu äußert, was eigentlich aktuell wirklich die Königsposition ist. Welche Statistiken nutzt du und welche Statistiken hältst du für sinnvoll, vielleicht aber auch für überbewertet?
Also ich glaube, für unser Spiel, für meine Idee, ist Tempohandball eine wichtige Idee. Das heißt, wir schauen schon, wie können wir Tore einfach erzielen, gerade wo wir nicht die körperlichste Mannschaft haben. Da ist Tempo auf jeden Fall ein wichtiger Faktor. Erste, zweite, dritte Wille, schnelle Mitte. Ja, wie bereitet man die Tore auch über eine Parade, über ja, einen Ballabfang, über Angriff-Abwehrwechsel vor? Das kann man jetzt statistisch dann halt manche Sachen nicht so gut machen. Ballgewinne sind unheimlich wichtig. Steals in dem Fall, ich glaube, da ist in der HBL auch noch Luft nach oben, beziehungsweise in der zweiten Bundesliga ja, in der Analyse, weil da hat mein Verein sehr viel Steals, manche gar keine. Dazwischen muss ja auch die Wahrheit liegen. Deshalb mache ich meine eigene Statistik anhand des Videos, die für mich dann ausschlaggebend ist. Und dann vorne halt, ja, wo erzielen wir die Tore, wie erzielen wir die Tore? Nahwurfzone, Effektivität ist ein Stichwort, technische Fehler. Gerade da auch wieder Gegenpart zu den Ballgewinnen. Wie wenig technische Fehler machen wir oder wo machen wir sie? Effektive Würfe aus dem Rückraum, Überzahlstatistik. Also alle Sachen, die uns auf einfache Tore bringen, sind für mich schon wichtig und helfen mir auch so ein bisschen, den Jungs das zu zeigen, wenn wir dann Entwicklung haben. Und dann wird auch ja, das Gesamtangriffsspiel beziehungsweise natürlich auch das Abwehrspiel besser.
Es gibt ja im Fußball den sogenannten Scouting-Feed. Also man kann theoretisch bei den TV-Anbietern dann ein anderes Bild auswählen und darüber das Spiel gucken. Und teilweise wird das dann auch sogar anders kommentiert. Also da gibt es dann Kommentatoren-Duo, so war das zumindest mal bei der Europameisterschaft. Ich glaube, Magenta hat das so angeboten, dass dann da ein absoluter Taktik-Nerd der Co-Kommentator war. Das fand ich sehr interessant, dass man das auch anbietet. Wäre es für dich als Trainer eigentlich interessant, wenn es eine Kameraperspektive gäbe, die von oben drauf schaut, sozusagen eine Vogelperspektive, würde es das Analysieren für dich einfacher machen?
Ich glaube, da wurde auch in vielerlei Hinsicht schon experimentiert. Wir haben zum Beispiel eine Hintertorkamera, also für unser Tor, wo wir zum Beispiel die Abstände in der Abwehr ganz gut sehen können, Torhüter-Sicht sehen können, dann auch für die Außen ein Gefühl kriegen, wo sind Räume. Das reicht für uns im Grunde genommen aus. Bin da jetzt auch noch relativ, also viele haben ja iPads und so Geschichten auf der Bank, da vertraue ich meinem Co-Trainer Nelson Weiß, der die Statistiken für mich kurz anbietet, auch wenn da mal ein Fehlerchen drin ist, weil ja, man hat viel zu tun auf der Bank, aber dann legen wir nochmal die Statistik drüber. Ich glaube, da hat der Handball noch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ich finde, man sollte so ein bisschen ja, bei sich bleiben, welche Statistiken braucht man selber und nicht um jeden Trend technisch mitgehen, sondern was für mich wichtig, auch wenn es vielleicht nicht von der Liga erfasst wird. Andere Kollegen haben ja, glaube ich, noch viel, viel komplexere Systeme. Wenn es denen aber einfacher ist, eine Bewertung hinzukriegen, ist das sicherlich gut. Aber ich glaube, das sollte jeder für sich selber wissen. Und da ist der Fußball oder amerikanische Sportarten sicher weit voraus. Ich versuche das klein zu halten, aber für mich halt wichtige Sachen immer wieder abzurufen.
Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, eure Heimbilanz sieht ziemlich gut aus. Alle Spiele gewonnen. Jetzt erklär mir doch mal, vielleicht auch anhand von Statistiken, die du führst, warum klappt das auswärts nicht?
Ja, ich glaube, ganz banal ist Heim immer ein Vorteil, weil es einfach in der zweiten Liga auch nicht viele oder nicht sehr, sehr viele Auswärtsfans gibt. Ja, kommen keine 20.000 Kölner mit nach Berlin in der zweiten Fußball-Bundesliga. Von daher ist da einfach ein Faktor, wenn es mal nicht läuft, ist die Halle da. Und B, wenn es mal läuft, ist die Halle auch für uns da, sage ich jetzt mal. Das würde ich als weiche Faktoren nennen. Und genau diese weichen Faktoren haben wir auch bisher auswärts bewiesen, wo wir halt immer in kleine Schwächephasen hatten. Und das sind dann halt ja, kein Zugriff in der Abwehr, technische Fehler, keine Effektivität im Wurf. Und in den Phasen ist das so ein Gegenspiel, lebt die Halle dann auswärts und wir schaffen es statistisch nicht, aber auch dann im Kopf nicht, das zu machen. Und genau war es bisher teilweise andersrum, wo wir da wirklich hervorragend unterstützt waren und dann auch mal ja, eine Parade und ein Gegenstoß eine ganz andere Wirkung hat, auch wenn sich statistisch nur einfach zählt. Weiß jetzt nicht, wie die Gesamtliga-Statistik ist. Wir versuchen uns da professionell darauf vorzubereiten, aber haben natürlich auch analysiert, dass wir immer diese Schwächephasen haben auswärts und die einfach ja, kleiner halten müssen. Und da versuchen wir ja, Woche zu Woche dran zu arbeiten. Aber rein statistisch kann man es wahrscheinlich nicht ausmachen. Ich glaube, das ist auch so ein Gegenspiel zwischen ein paar weichen Faktoren, Stimmung, eigene Stimmung, ja, Phasen des Spiels, wird ja auch viel darüber geredet. Ne? Eine Phase kann 5 Minuten dauern, kann ein Spiel drehen. Und mit so Sachen beschäftigt man sich die, wenngleich man sie wahrscheinlich nicht ganz aufschlüsseln kann und verhindern kann.
Ich finde das interessant mit den weichen Faktoren und dafür, dass die meisten Mannschaften eher ihre Auswärtsspiele verlieren, spricht auch die Tatsache, dass beispielsweise der Bergische HC als Tabellenführer alle Minuspunkte quasi auswärts kassiert hat, mehr oder weniger. Das ist auch so ein Punkt. Oder dass andere Vereine, die da oben sind, auch eher zu Hause stark sind. Und dann sorgt das natürlich auch für eine gewisse Ausgeglichenheit in der Tabelle. Also du gewinnst zu Hause, verlierst auswärts, mehr oder weniger. So einfach ist es natürlich am Ende nicht. Dann kommt es auch ein bisschen auf den Spielplan an, vielleicht auch auf Reisen. Du hast gerade auch ein paar Punkte genannt, die dann in so einem Spielverlauf auch einfach passieren. Und zwar, man wirft vielleicht mal einen Ball weg, man hat einen anderen technischen Fehler, man wirft nicht so präzise, Stürmerfoul oder was auch immer. Wird deine Mannschaft in diesen Phasen einfach leichter unruhig als in der eigenen Halle? Kann man das so sagen?
Ja, ich würde das auch noch mal gerne einen Punkt einwerfen, was Auswärtsfahrten betrifft. Also André Haber hat es auch am Wochenende gesagt, die Liga ist unheimlich professionell und interessant geworden. Das heißt, jeder Verein, also als ich vor 6, 7, 8 Jahren hier war, haben wir jedes Auswärtsspiel mit dem Bus gemacht, ohne Übernachtung. Jetzt hat man da 6, 7 Auswärtsspiele mit Übernachtung. Das heißt, die Vereine haben schon die Möglichkeiten, geben sich auch die Mühe. Am Ende ist es aber halt nicht zu Hause schlafen, ja, nicht die Fans im Rücken haben. Und das glaube ich schon, um darauf zurückzukommen, dass das ja schon ein Punkt ist. Ne? Gewohnte Abläufe kennen, die Halle kennen, vielleicht mal hochgucken, wo man jemand kennt, ne? Rituale abrufen. Ich meine, Essen hatte, glaube ich, letztes Jahr saisonübergreifend auch alle Heimspiele gewonnen, fast ein Jahr lang nicht verloren. Und dass man da mit einem gewissen Automatismus und Selbstverständlichkeit reingeht, ist ja wohl klar, zumal wir auch noch eine junge Mannschaft haben. Ja, und ich glaube, das spielt dann auch noch eine Rolle, dass man vielleicht die Situation dann auch nicht so erlebt hat. Und ich glaube, da sind so Abläufe, Rituale, vielleicht nur 20 Minuten zur Halle fahren und nicht den ganzen Tag im Hotel abhängen, schon wichtig. Und ja, da wollen wir dran arbeiten, dass wir auch auswärts, weil das sind ja dann ja nicht 3-Punkte-Spiele, aber sind natürlich, wenn man die Tabellen sieht, unheimlich wichtige Siege, wenn man da mal auch einen mehr mitnimmt. Zumal wir jetzt auch ein Heimspiel weniger hatten. Und dem hinterherlaufen, das darf man auch nicht verkennen. Ja, das wollen wir machen und vielleicht dann natürlich auch aus diesen Niederlagen lernen. Oder wollen wir natürlich daraus lernen.
Wenn man weiß als Trainer, dass die Mannschaft auswärts Probleme hat, ist dann das Gefühl des Drucks vor einem Heimspiel größer?
Beschäftige ich mich im Grunde genommen nicht mit. Ich verstehe schon den Ansatz, gerade weil wir immer heim-auswärts wahrscheinlich hin und her haben. Nö, also ich finde, ob wir Druck überhaupt gleich reden, ne, über Abstiegskampf und so. Ich finde, man kann ja auch eine Herangehensweise Spaßes haben. Ne? Man geht da gerne in die Halle, man beschäftigt sich gerne mit den positiven Erlebnissen, die da waren. Ja, und Druck habe ich anders erlebt bisher in meiner Trainerkarriere und nicht ein Heimspiel spielen zu dürfen. Von daher lasse ich das in meinem Kopf zumindest als Trainer nicht zu.
Dann lass uns doch gerne mal über Druck sprechen. Und zwar über den Druck generell, den man hat als Trainer einer eher jungen Mannschaft in dieser Liga. Das ist nicht der einzige Verein TuS Essen, der eine junge Mannschaft hat. Klar ist aber auch, dass bei euch die Erwartungshaltung natürlich eine andere ist als beispielsweise bei einem Aufsteiger wie in Konstanz oder in Ferndorf, auch wenn Ferndorf bislang eine absolut überragende Saison spielt. Für ihre Verhältnisse hätten wahrscheinlich nur die wenigsten mitgerechnet. Aber trotzdem, TuS Essen, ein Traditionsverein. Wir haben eben über die Meisterschaften in den 80er und 90er Jahren gesprochen und so weiter und so fort. EuroCity Cup hast du gesagt und was für Spieler da auch gespielt haben, natürlich sensationell. Das heißt, man hat eine gewisse Form von Erwartungshaltung. Wie kannst du damit umgehen und wie kannst du auch gegenüber deinen Spielern damit umgehen? Weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Du bist ja sozusagen deren Anführer, so drücke ich das jetzt mal aus, und die müssen dir folgen und die müssen dir auch so folgen, dass sie das entsprechend auf die Platte bringen können, weil zu sagen, ja, ich mache das, wie der Trainer das vorgibt, ist das eine, das aber entsprechend auch umzusetzen, natürlich das andere. Wie ist da deine Herangehensweise? Kommunizierst du unglaublich viel mit deinen Spielern? Müssen die selber die Verantwortung übernehmen? Das heißt, die haben ja sehr viel Freiheit, auch was Disziplin angeht, dass sie da selbst drauf achten müssen. Wie gehst du daran?
Ja, erstmal muss man, glaube ich, den Gesamtverein mal betrachten. Die Vergangenheit ist jetzt, glaube ich, auch abgehakt. So, das heißt, dass die jetzt großen Zeiten Ruger Halle, Deutsche Meisterschaft weit weg sind. Das kann sicherlich auch ein Thema sein. Trotzdem sollten wir uns auf den TuS in den letzten 10 Jahre konzentrieren, der sehr viel Jugendarbeit steht, der sehr viel Jugendtalenten auch die Chance gibt, in der zweiten Bundesliga zu spielen. Natürlich mit der Historie, aber damit bin ich groß geworden, dass viele Fans natürlich auch nach erfahrenen Spielern und besseren Spielern vielleicht. Trotzdem zeigt die Liga ja auch, dass das Alter da kein Grund ist, weil sich Leute unheimlich schnell entwickeln. Siehe Hüttenberg, siehe Dessau, letztes Jahr siehe Dormagen. Trotzdem haben wir halt die Historie und das muss man ja einfach mal gelassen sehen, finde ich. Ja, weil ich bin damit groß geworden, ich kann damit leben und das versuche ich den Jungs zu vermitteln, dass wir intern unsere Gespräche haben. Wir haben eine unheimliche Rückendeckung des Vereins über die Geschäftsführer und den sportlichen Leiter Herbert Stauber, dass wir da ruhig arbeiten können, das analysieren können und das macht die Jungs, glaube ich, auch stärker und ja, ich möchte das ein bisschen eigenverantwortlicher handeln und dass sie auch jetzt nicht alles vorgegeben kriegen und daran arbeiten wir gerade, dass sie auch Entscheidungen treffen und hinter denen ich dann stehe, die verkaufe ich nach außen. Wenn du über Druck sprichst, vergleiche ich das immer. Ich glaube, 2016 war das, als wir ein Saisonendspiel hatten in St. Louis, Drittliga-Abstieg, womit der Verein sicherlich kurzfristig auseinandergebrochen werde, wo ich dann kurzfristig Cheftrainer wurde. Das ist dann Druck. Da hängen viele Arbeitsplätze drin, ist ein Spiel. Aber jetzt hier eine Entwicklung zu sehen und weiter im Training Vollgas zu geben, unheimlich dankbare Trainingsbedingungen, dankbare Mannschaft, die da voll mitzieht. Von daher besprechen wir so Themen eigentlich gar nicht, weil jeder weiß, dass diese Zeiten vielleicht nicht kommen, dass da strukturell andere Gebiete und Vereine größer sind. Von daher gucken wir auf das Hier und Jetzt, auf das klingt jetzt wieder doof, nächstes Spiel, auf unsere Entwicklung. Führen viele, viele Feedbackgespräche. Das habe ich in der Jugend als sehr wertvoll erlebt, dass da Erwartungen gesteuert werden, auch wenn es mal nicht so schön ist und auch Probleme angesprochen werden. Das ist zwar unangenehm, aber hilft, glaube ich, auf einen langen, langen Zeitraum schon, bis man wieder miteinander darüber redet, ob das geklappt hat, diese Meilensteine zu erreichen.
Das ist jetzt so gewesen damals, um das nochmal aufzugreifen, was du gerade gesagt hast, das war in der Saison 2016, 2017, da stand der TuS kurz vor dem Abstieg in die dritte Liga und du hast es ja gesagt, das wäre wahrscheinlich, ich will nicht sagen, das Aus gewesen für diesen Club, also das wäre vielleicht ein bisschen des Guten zu viel, aber auf jeden Fall eine unfassbar schwierige Situation, weil wir wissen ja, der TuS war auch schon mal vor einigen Jahren in der dritten Liga, hat sich dann wieder total stabilisiert und war zuletzt ja auch mal in der ersten Liga unterwegs, wenn auch nur sehr, sehr kurz, und dann hat Jaron Sievert hat ja irgendwann übernommen, ist schon ganz lange her, also schon völlig verrückt, wenn man da mal auf die Zahlen schaut. Und du bist zu den Rhein-Neckar-Löwen gegangen, um die Nachwuchsarbeit da mehr oder weniger zu leiten. Und ich würde gerne wissen, weil du eben gesagt hast, na, was den Druck angeht, Kommunikation mit Spielern und so weiter, wie ist das mit Akteuren, die noch mal ein paar Jahre jünger sind? Weil da hast du aus meiner Sicht, ich weiß nicht, ob du das genauso siehst, noch mal eine höhere Form der Verantwortung.
Ja, genau. Für mich war es dann halt der Punkt, nochmal so ein bisschen Jugendbereich zu schnuppern, das professionell zu betreiben. Und ja, das war bei den Rhein-Neckar-Löwen dann super, oder es sind immer noch super Gegebenheiten mit natürlich ganz anderen Spielern, die man haben kann, aber auch, wie du schon Richtung sagst, ganz andere Erwartungshaltung. Ja, der Jungs, die wechseln ihr Lebensmittelpunkt, um Handball zu machen, wechseln die Schule, Bundesland, alles Weitere. Und die Erwartungen an sich sind auch sehr hoch. Ja, trotzdem habe ich das da auch immer ganz gut verglichen. Wir sind, glaube ich, jetzt viermal im Finale Deutsche Meisterschaft gewesen, haben Nationalspieler ausgebildet, A, helfender Vorbilder, die das geschafft haben. Aber jetzt mal ganz im Ernst, wenn wir das Finale mit einem Tor oder Unentschieden im ersten Jahr verloren haben, hat jetzt ein Philipp Ahansu nicht schlechter oder besser gemacht. Das heißt, das sind immer relative Drucksituationen. Ich glaube, die Enttäuschung ist viel, viel größer als bei professionellen Handballern, weil es das ganze Lebenswerk irgendwie in Frage stellt. Aber die Erfahrungen aus diesen Finalspielen oder Drucksituationen sind ja nochmal mehr wert für die kommenden Jahre. Von daher möchte ich das positiv verkaufen. Also ein Abstiegskrimi in St. Louis hat eine größere Drucksituation als ein Heimspiel in der deutschen Meisterschaft. Und das habe ich den Jungs so erklärt. Und jeder spielt auch ein Stück weit für sich, ja, für seine Erfahrung, für seine Karriere. Und wenn man das alles so zusammenfasst, ist es am Ende auch nur eine Saison, in der man auch da wieder Entwicklung anstrebt oder Jungs auch, ja, im Persönlichkeitsbereich nach vorne bringt. Ja, und das habe ich, glaube ich, ganz gut geschafft. Immer zu allen noch Kontakt. Und dann gibt natürlich das Vertrauen auch an den Trainer zurück, meine Entscheidung auszuführen, wo man die Überzeugung braucht.
Ich finde das interessant, was du gerade gesagt hast, weil ich hier in Dortmund im Bereich Fußball immer wieder die Diskussion führe. Borussia Dortmund gewinnt in der U17 und in der U19 regelmäßig Titel. Sie schaffen es aber gerade in den letzten Jahren kaum bis gar nicht, die eigenen Jugendspieler in den Profikader zu bekommen. Wie siehst du das in Bezug auf, ja, sind Titel wichtig im Jugendbereich oder zählen die am Ende eigentlich überhaupt nicht oder brauchen die jungen Spieler die Titel doch irgendwie für ihr eigenes Selbstvertrauen, auch zu wissen, wir können was erreichen, wir sind gut genug, ich bin vielleicht auch der entscheidende Spieler dieser Mannschaft, deswegen, wenn ich keine Titel im Jugendbereich gewinne, dann bin ich vielleicht gar nicht so gut. Also wie schätzt du das ein, diese Jagd auch nach Titeln teilweise, ist die eventuell zu überhöht? Müssen wir uns nicht viel mehr darauf konzentrieren, die Spieler entsprechend gut zu machen?
Ja, als ich bei TuS, um den Bogen wieder zu spannen, in der Jugend war, dann war es natürlich fast nicht möglich, um Titel zu spielen. Da hat man das natürlich anders gegangen, Erlebnis vor Ergebnis, so einen Spruch gibt's. Trotzdem, da bin ich ganz bei Bob Hanning. Also es macht ja einen Spieler besser, wenn er sich mit Gleichen misst in Drucksituationen, A im Training, aber B dann auch das auf die Platte zu bringen. Und ich finde, da wird immer so ausschließlich diskutiert. Also ich finde nicht, dass, nehmen wir jetzt mal den Jahrgang 2003, 2004 bei den Rhein-Neckar-Löwen, wo wir Deutscher Meister geworden sind, beziehungsweise David Späth nicht Deutscher Meister, dass die Jungs sich nicht trotzdem entwickelt haben. Also ich finde, man sollte trotz dieser, man muss jetzt ja nicht 10 Stunden Video machen vor jedem Spiel, sondern man kann die Jungs ja auch ausbilden, beides zu haben. A, sie individuell weiterzubringen. Und ich glaube, wenn du 10 gute Individualisten hast, die gut in der Kooperation spielen, die gute Abwehr spielen, die gute Torhüter sind, dann ist auch nicht schlimm, als Beiprodukt Deutscher Meister zu werden. Und selbst wenn man das Spiel verliert oder im Halbfinale, ist das ja angelegt, ne? Und ich glaube, diese Wettkampfmentalität oder die Mentalität sollen wir den Jungs auf jeden Fall geben, weil sie müssen ja halt am Wochenende auch wissen, worum es geht. Aber ich finde es halt falsch, oder man muss es richtig dosieren. Man kann nicht 80% nur auf den Gegner einstellen, sondern auch mal mit einem eigenen Selbststärken, mit einem eigenen Selbstvertrauen, mit einer eigenen Idee daran gehen und nicht alles an den Gegner anpassen. Ich glaube, dann schließt das eine das andere nicht aus. Und dann liegt es daran, wie die Vereine halt diese Verantwortung für diesen Übergangsbereich in den Senioren halten. Und das ist noch ein wichtiger Schritt, da keine Jungs zu verlieren. Aber ich glaube, ein deutscher Meistertitel sollte die Entwicklung nicht ausschließen, um das mal so krass zu sagen.
Ja, es wäre ja noch schöner. Titel zu gewinnen ist ja auch das schönste Erlebnis, was man eigentlich als Sportler haben kann. Das ist ja das, wonach man strebt. Und es gibt auch viele Jugendspieler, die sich dann ärgern, dass sie irgendwann aus dem Jugendalter raus sind und nicht nochmal irgendwie mit ihrer Mannschaft gemeinsam sozusagen Titel gewinnen können oder nach diesen Titeln streben können, mehr oder weniger. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Mut und Risiko zu sprechen kommen und auch auf deinen eigenen Anspruch als Trainer, weil man hat ja immer, das ist ja ganz logisch, einen sehr hohen Anspruch. Man möchte immer erfolgreich sein und so weiter. Trotzdem musst du ja, weil ihr einen jungen Kader habt, auch manchmal ins Risiko gehen und mutig sein und dann sagen, ja okay, ich setze den jungen Spieler ein, weil vielleicht habe ich keine Alternative, der andere hat eine Zeitstrafe bekommen und so weiter und so fort. Wie mutig bist du?
Ja, ich glaube schon, dass ich sehr mutig bin oder dass der Verein sehr mutig ist, ja auch immer Personalentscheidungen der Vergangenheit getroffen haben, junge Trainer zu holen, jungen Trainern eine Chance zu geben und B natürlich auch von denen zu erwarten, diese Entscheidung zu fällen. Am Wochenende haben wir einen 19-Jährigen ins Tor gestellt in der zweiten Halbzeit, haben eine Zeit lang 7-6 im Pokal gespielt gegen Hamm. Ja, aber ich finde, das ist ja auch so ein bisschen die Erwartungshaltung. Mich jetzt auch an den Kader oder an den Verein, habe da die volle Rückendeckung vor dem Verein, das ist mir wichtig, auch eine mutige Entscheidung mitzutragen. Ja, und dann, also wie oft haben wir als Jugendtrainer vor dem Fernseher gesessen und sagen, wieso bringt er jetzt nicht den, wieso nicht den? Ne? Vielleicht durch eine ganz persönliche Brille. Ja, und jetzt muss man auch die Eier haben, diesen Taten mal umzusetzen und halt den Jugendspieler zu bringen. Das, was ich gefordert habe vor Jahren, vielleicht nur auf der Couch alleine, muss ich mir doch auch stellen. Und wenn ich diese Entscheidung treffe, dann finde ich das auch eine sehr spannende Sache. Und noch schöner ist es ja, wenn es klappt. Aber gerade in der zweiten Liga ist wieder der Mut jede Woche von allen Vereinen unter Beweis gestellt und von vielen Trainern. Und ich glaube, dass auch erfolgreich ist und sich daraus auch Karrieren entwickeln. Also da habe ich noch nie ein schlimmes Gefühl gehabt, wenn ich vom Spieler überzeugt bin, der im Training gut ist, dass er das auch da bringt. Ansonsten brauchen wir das ja nicht machen, wenn wir für die Verletzung irgendwie jemanden holen, der nicht mittrainiert. Und von daher, ob das jetzt mutig ist oder einfach nur sogar eine Einstellung hier, finde ich völlig legitim.
Du hast das jetzt gerade angesprochen. Ich habe sowieso das Gefühl, dass generell in der zweiten Liga in den vergangenen, ich sag mal, 3-4 Jahren da eine enorme Entwicklung stattgefunden hat, dass immer mehr Vereine sagen, nee, dann setzen wir lieber auf die jungen deutschen Spieler, warum sollten wir nicht die toll ausgebildeten Spieler in diesem Land auch ja einsetzen und denen eine Chance geben auf einem höheren Niveau, um sich dann vielleicht mal irgendwann in die erste Bundesliga zu spielen und zu arbeiten. Siehst du das genauso wie ich?
Ja, also ich glaube, der DAB, ich weiß jetzt nicht, wie lange diese Ausbildungsoffensive, die auch die Leistungszentren mitgelebt haben, das geht ja seit 10 Jahren. Und wenn man jetzt einen Weltmeisterkader sieht mit den 2002, 2003 an, also warum sollte man die nicht, wenn man nicht schon in der ersten Liga sind, einsetzen? Also das sind ja dann die Weltbesten auf ihren Positionen. Ob das individuell so ist, ist ja was anderes. Es gibt immer Ausnahmetalente. Ich bin auch jahrelang dahinterhergelaufen, dass man nicht immer den dänischen, den schwedischen, den spanischen Handball, alles war immer besser. Nur wir selber waren nicht gut. Aber trotzdem hat sich eine unheimliche Breite aus diesen ganzen Konzepten entwickelt. Ja, und ich glaube, wenn man ehrlich ist, darf man sich hinter Alter oder Erfahrung auch nicht verstecken. Ja, ist das natürlich ein finanzieller Aspekt, den darf man auch nicht verkennen. B, ist das auch ein Verletzungsaspekt, Trainierbarkeitsaspekt. Mit welcher Einstellung geht man in so ein Projekt? Und ich glaube, für die Fans ist es auch wesentlich angenehmer, vielleicht sogar jemanden aus der eigenen Jugend zu haben oder aus der eigenen Region oder grob gefasst aus Deutschland, wo man Entwicklung sich identifiziert. Und man darf natürlich auch nicht verhehlen, dass die Jungs eine Idee haben, weiterzukommen. Und das finde ich auch legitim. Und ich finde die Entwicklung äußerst positiv, als A, die Liga identitärer gemacht hat, also dass man sich identifiziert mit den Jungs und B, sogar fast attraktiver. Und von daher, glaube ich, ist diese Liga europaweit, braucht man sich gar nicht verstecken. Und die Jungs können sich ja daraus entwickeln. Und das macht, glaube ich, auch den Vertrauen in ehemalige Jugendtrainer, Jugend-Bundesliga-Trainer, die dann auch arbeiten können, da reinzunehmen. Und die natürlich diesen Mut mit in die Wiege gelegt haben, beziehungsweise auch deshalb geholt werden.
Ja, du bist ja auch nicht der einzige sehr junge Trainer oder Trainer, der viele Jahre auch im Jugendbereich sehr erfolgreich unterwegs gewesen ist, der in dieser Liga jetzt auf der Bank sitzt und ja im Prinzip Spieler auch dann trainiert, die er selber oder die Kollegen, die Jungen dann auch ausgebildet haben. Wir könnten, glaube ich, locker noch eine halbe Stunde sprechen. Ich weiß nicht, wie dein Tagesplan aussieht. Mein Tagesplan sieht so aus, dass ich ein zeitliches Problem habe. Aber, weil es so interessant war, würde ich gerne vorschlagen, dass wir uns in Zukunft irgendwie mal treffen, weil die Wege sind nicht so weit. Und wenn die Baustellen dann hier auf der A40 wieder beendet sind, dass wir dann mal die Gelegenheit nutzen, uns persönlich zusammenzusetzen und nochmal ein bisschen über Handball zu plaudern. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil ich finde, dieses Thema ist unglaublich spannend und interessant und ich könnte mich wirklich sehr, sehr lange darüber unterhalten. Ich wünsche natürlich dir und dem TuSAM in den weiteren Wochen dieser Saison bzw. dieses Jahres, das ja bald zu Ende geht, viel Erfolg, gar keine Frage und weiter so viel Mut auch bei den Personalentscheidungen und ich bin sehr gespannt, wo dein Weg und auch der Weg des TuSAM hinführen wird und das soll es gewesen sein für die heutige Ausgabe. Falls ihr weitere Informationen haben wollt, dann schaut gerne vorbei. Auf Facebook, Twitter, YouTube vor allem, aber auch auf Instagram. Und ihr könnt sicher sein, in der kommenden Woche gibt es die nächste Sendung. Das war's für diese Ausgabe. Bis dann. Tschüss.